Herzlich willkommen zum Podcast Steuern to go von HLB Stückmann. Mein Name ist Juliette Gill und ich stelle hier regelmäßig kurz und prägnant ausgewählte Steuerthemen vor. Unser heutiges Thema ist die Senkung der Unternehmenssteuersätze ab 2028. Und dazu darf ich herzlich Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Hauptmann begrüßen.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass wir heute gemeinsam einmal über dieses doch schon akute Thema der sinkenden Unternehmenssteuersätze sprechen können.
Ich glaube, was wir auch im Verlauf sehen werden, das klingt erstmal so, als wäre man nach 2 Minuten fertig, nämlich die Steuersätze sinken. Aber es steckt dann doch mehr Komplexität dahinter. Im Juli 2025 wurde das Gesetz für ein steuerliches Investitionsprogramm verabschiedet, wonach eben, wie das Thema der Folge auch schon besagt, die Unternehmenssteuersätze ab dem Jahr 2028 ratierlich gesenkt werden sollen. Was wir heute besprechen wollen, ist zum einen, welche steuerlichen Vorteile sich dadurch auf Ebene von Kapitalgesellschaften zukünftig ergeben können. Dann, wie sich die Besteuerung von Personengesellschaften dazu im Vergleich darstellt. Und schließlich, wie die Besteuerung von Gesellschaftsformen, natürlich dann insbesondere Personengesellschaften, zukünftig gegebenenfalls optimiert werden kann. Aber lass uns erstmal damit beginnen, was im Juli tatsächlich in dem Gesetz verabschiedet wurde und welche Maßnahmen darin beschlossen worden sind.
Es geht sich um das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Das Gesetz soll die Wirtschaft durch steuerliche Investitionsanreize fördern. Hierzu bestehen eigentlich zwei grundlegende Maßnahmen. In einer ersten Phase schafft der Gesetzgeber höhere Abschreibungsmöglichkeiten und dann schließt sich insofern eine zweite Phase an, mit dem die Unternehmenssteuersätze langfristig sinken. Wenn wir mal diese erste Phase unter dem Aspekt der Abschreibungen betrachten, im Übrigen, das wurde auch als Investitionsbooster genannt, gerade im Gesetzgebungsverfahren, dann steckt dahinter, dass wir die Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven AFA haben. Das heißt, wir haben einen AFA-Abschreibungssatz von bis zu 30%, den die Unternehmer für die Anschaffungen beweglicher Wirtschaftsgüter nutzen können. Anschaffung und Herstellungen sind davon betroffen in dem Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis Ende des Jahres 2027. Also durchaus für die degressive Abschreibung ein gewisser planbarer Zeitraum. Zum anderen gibt es die Abschreibung für neu angeschaffte Elektrofahrzeuge, also gerade zur Stärkung der Elektromobilität. Da ist im ersten Jahr tatsächlich eine Abschreibung von 75% möglich. Aber auch da haben wir in der Praxis oder sehen in der Praxis schon natürlich, dass viele Unternehmen nicht diese Elektrofahrzeuge anschaffen, sondern dass diese geleast werden, Leasing als Miete. Und insofern fehlt es dann oft dort an dem tatsächlichen Anschaffungsvorgang. Die Miete ist natürlich ungeachtet dessen Aufwand. Der zweite Aspekt dann der sinkenden Unternehmenssteuersätze, das wird dann relevant ab dem Jahr 2028, wo diese Unternehmenssteuersätze sinken. Gehen wir gleich darauf an, was sind das wirklich für Steuersätze, die dort herabgesetzt worden sind. Im Kern kann man sagen, dass die Unternehmen heute bereits durch die höheren Abschreibungen profitieren können und dann dauerhaft ihre Gewinne aufgrund niedriger Steuersätze besteuern.
Und diese Maßnahmen knüpfen ja praktisch auch direkt aneinander an. Der Investitionsbooster gilt für Anschaffungen bis Ende 27 und ab Anfang 28 beginnen dann praktisch die Senkung der Steuersätze. Das klingt ja insgesamt wirklich nach erheblichen Steuererleichterungen für Unternehmen. Dabei wollen wir so ein bisschen unterscheiden zwischen Kapital- und Personengesellschaften. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit den Kapitalgesellschaften. Da sollen die Steuersätze ja ab 2028 ratierlich sinken. Wie ist die Ausgestaltung denn da konkret vorgesehen?
Ja, es ist quasi so eine Step-by-Step-Maßnahme. Die Senkung des Körperschaftsteuergesetzes beginnt im Jahr 2028, dann jährlich um 1 Prozentpunkt. Das heißt, wir sind derzeit bei einem Körperschaftsteuersatz von 15%, der sich dann erstmalig im Jahr 2028 auf 14% reduziert. Dann geht es weiter im Jahr 2029 bei 13% und dann die weiteren Jahre jeweils reduziert um 1 Prozentpunkt, bis wir schließlich im Jahr 2032 bei 10% angekommen sind. Und dann 10% soll für die nachfolgenden Jahre dann gelten.
Liegt denn insofern auch eine definitive Steuerentlastung vor? Manchmal hat man es ja auch, dass man Fälle sieht, dann hat man auf der einen Seite eine Senkung des Steuersatzes und auf der anderen Seite dann doch wieder so eine Lücke gefunden, dass am Ende alles gleich bleibt. Also profitieren auch die Gesellschafter von den Kapitalgesellschaften davon?
Ja, also definitiver Ertragssteuervorteil ist da. Körperschaftsteuer geht runter, die Gewerbesteuer bleibt unverändert. Und so bietet sich natürlich jetzt einmal an, zu betrachten, was passiert auf Unternehmensebene in steuerlichen Auswirkungen, aber dann auch die Gesamtsteuerbelastung zu betrachten. Man kann sich so ein bisschen die Frage stellen, was versteckt sich jetzt hinter diesen Steuerbelastungen? Deswegen gehen wir zunächst einmal auf die Unternehmensebene ein. Dort haben wir dann also definitiv die 5 Prozentpunkte weniger bei der Körperschaftsteuer. Gewerbesteuer gehen wir davon aus, dass diese erstmal unverändert bleibt, hängt natürlich immer davon ab, wie sich diese Hebesätze der Gemeinden auch entwickeln. Vereinfachend gehen wir davon aus, dass wir eigentlich aktuell bei 15% Körperschaftsteuer, 15% Gewerbesteuer auf Unternehmensebene von der Steuerbelastung von 30% sprechen. Wenn wir die 5 Prozentpunkte Minderung bei der Körperschaftsteuer berücksichtigen, kommen wir also auf eine Steuerbelastung auf Unternehmensebene von nun 25%. Ein definitiver Vorteil. Wenn wir jetzt nun den nächsten Schritt gehen und das in der Gesamtsteuerbelastung betrachten, dann beziehen wir bei dieser Betrachtung die Gewinnausschüttungen, die an die Gesellschafter erfolgen, mit ein. Das heißt, die GmbH beispielsweise schüttet dann ihre Gewinne, die nach Abzug von Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer verbleiben, an die Gesellschafter aus. Und da kann man mal unterstellen, wir nehmen eine Vollausschüttung dieser Gewinne an. Und diese Gewinne unterliegen dann einer Steuerbelastung von noch 25% bei den Gesellschaftern grundsätzlich. Diese 25% ist das, was man als Kapitalertragssteuer kennt. Der Kapitalertragssteuersatz liegt derzeit bei 25%. Wenn man das durchrechnet, kann man vereinfacht sagen, Annahme der Vollausschüttung, wir landen bei einer Gesamtsteuerbelastung für die Kapitalgesellschaft, insbesondere die GmbH, bei 44%. Natürlich muss man da immer noch zu ergänzen, dass das eigentlich unter der Annahme der Vollausschüttung nicht oft mit der Praxis übereinstimmt, weil Gewinne reinvestiert werden, also diese Vollausschüttung oftmals nicht durchgeführt wird.
Gut, aber wir sind ja, der Podcast ist ja nicht umsonst kurz und prägnant, deshalb versuchen wir sozusagen am Ende verschiedene Prozentsätze etwas vereinfacht miteinander vergleichen zu können, weil natürlich auch die Reinvestition sich bei jedem Unternehmen so ein bisschen unterscheidet. Und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, auch wenn wir jetzt für den weiteren Verlauf unserer Besprechung, das setzt natürlich voraus, zum einen sagtest du schon, die Gewerbesteuer bleibt gleich, aber natürlich auch die Kapitalertragssteuer. Das heißt, die Besteuerung der Anleger in Höhe von 25% bleibt auch jetzt erstmal identisch bestehen.
So zumindest nach der derzeitigen Gesetzeslage. Dort sind keine Änderungen derzeit geplant. Ob das so bleiben wird in der Zukunft, wird sich zeigen. Kann sicherlich sein, wenn es jetzt politische Diskussionen um die Steuerbelastung geht, dass auch hier die Diskussion des Kapitalertragssteuersatzes aufkommt. Dazu muss man aber den weiteren Verlauf dann beachten.
Gut, und wenn wir in die Glaskugel gucken könnten, dann würden wir vielleicht auch anderen Tätigkeiten nachgehen. Aber jetzt kann natürlich erstmal der Eindruck entstehen, ja, dann werden die Steuersätze ab 2028 sinken. Da kann ich jetzt aber mindestens oder zumindest 2 Jahre Zeit, das erstmal abzuwarten. Gibt es denn Themen, die auch heute trotzdem schon zu beachten sind?
In der Tat wenden wir heute bereits die sinkenden Unternehmenssteuersätzen an. Ein Beispiel mal herausgegriffen, wenn es sich um die Steuervorausberechnungen geht. Gerade jetzt im Januar, Februar, März, also Anfang des Jahres, stehen viele Steuervorausberechnungen an, insbesondere in Bezug in der Ermittlung von latenten Steuern. Latente Steuern werden in der Handelsbilanz berücksichtigt und mit den latenten Steuern will man die künftigen steuerlichen Auswirkungen bei Bewertungsunterschieden zwischen der Handels- und Steuerbilanz darstellen. Und da ist es beispielsweise so, dass man die steuerlichen Auswirkungen von höheren Abschreibungspotenzialen oder Verlusten dann ummünzt in die künftige Steuerbelastung. Und dabei ist es dann relevant, dass man natürlich bei Auswirkungen der Steuerend- oder Belastungen, die sich ab dem Jahr 2028 ergeben, den gesenkten Körperschaftsteuersatz für das jeweilige Jahr anwendet. Das heißt, in vielen Fällen kommt es jetzt schon zu Neuberechnungen dieser latenten Steuern vor dem Hintergrund dieser gesunkenen oder dann sinkenden Steuersätze.
Das heißt, ich muss eigentlich gucken, kann ich absehen, wann sich die Latenz auflöst? Und wenn sich die in 2029 auflösen würde, müsste ich schon den Satz von 14% entsprechend in der Berechnung berücksichtigen.
Genau. Das heißt, ich muss jährlich betrachten und insofern ein gewisser Mehraufwand, der durch diese Berechnungen natürlich jetzt entsteht.
Daneben stellt sich natürlich auch jetzt schon die Frage, welche Rechtsform sollte ich zukünftig aus steuerlicher Sicht wählen? Das muss man natürlich heute auch schon betrachten, oder?
Genau, also gerade wenn man vorausschauend planen will, das Jahr 2028 wird ja dann kommen, stellt sich gerade für Unternehmensneugründen die Frage, ist das jetzt ein wesentlicher Grund, warum die Rechtsform der Kapitalgesellschaft, also das Körperschaftsteuerrecht, relevant ist? Aber auch bei bestehenden Unternehmensstrukturen, Gesellschaften, die jetzt vielleicht bislang als Einzelunternehmer der Personengesellschaft agieren, stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich denn künftig mit meinen Gewinnen, die ich reinvestiere, um? Und da kann es natürlich interessant werden, ob nicht dieser Vorteil aus den sinkenden Körperschaftsteuersätzen ein Vorteil ist, den man gerne nutzen möchte.
Wo wir jetzt gerade schon vom Rechtsformvergleich sprechen, wir haben ja bewusst die Folge auch nicht sinkende Körperschaftsteuersätze, sondern sinkende Unternehmenssteuersätze genannt. Und da ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass laut dem Gesetz aus Juli letzten Jahres sich auch steuerliche Vorteile für Personengesellschaften ergeben können.
Genau, da hast du recht. Und deswegen kommen wir so ein bisschen zum zweiten Steuersatz, den sogenannten Thesaurierungssteuersatz nach 34a ESDG, also etwas Untypisches. Man verbindet ihn oft mit dieser Norm 34a ESDG, eine Norm, die komplex ist, die man nicht so auf Anhieb kennt. Deswegen ein paar Worte dazu. Dort ist die Thesaurierung von Gewinnen für Personengesellschaften mitgeschaffen worden. Das heißt, auch Personengesellschaften, die ihre Gewinne nicht entnehmen, sondern im Unternehmen belassen, dort zur Verfügung stellen für Reinvestitionen, können dann von einem sogenannten Thesaurierungssteuersatz, der in § 34a ESDG geregelt ist, Gebrauch machen. Und der liegt derzeit bei 28,25%. Und dieser Thesaurierungssatz wird sich dann auch bis zum Jahr 2032 auf 25% reduzieren. Und so ist eigentlich dieser Thesaurierungssteuersatz bei Personengesellschaften gedacht. Er soll eine Angleichung der Besteuerungen zwischen der Personen- und der Kapitalgesellschaft schaffen.
Wir werden gleich auf die Thesaurierungsbegünstigung nochmal vertiefter eingehen, da die auch relativ komplex ist. Jetzt stellt sich ja erstmal die Frage, ich betrachte eine Kapitalgesellschaft, die von den sinkenden Unternehmenssteuersätzen profitieren kann und in Anführungsstrichen einer normalen Personengesellschaft, die eben nicht von der Thesaurierungsbegünstigung Gebrauch macht. Wie stellt sich da denn der Belastungsvergleich dar?
Genau, deswegen können wir den Steuerbelastungsvergleich aufgreifen und überlegen, einmal die GmbH mit ihrer Gewinnausschüttung im Vergleich zu Personengesellschaften, die ihre Gewinne vollständig entnehmen. Und da ist es so, dass gerade bei gewinnstarken Personengesellschaften, dazu zählen grundsätzlich auch die Einzelunternehmer, derzeit bei einer regulären Besteuerung von dann rund 46% liegen, Spitzensteuersatz. Vor dem Hintergrund dieser Neuregelung ist es natürlich jetzt so, dass bei der GmbH diese Steuerbelastung in der Vollausschüttung bei lediglich nur 44% liegt. Das bedeutet tatsächlich, man kann diese Personengesellschaft mit ihrer regulären Besteuerung eigentlich als Steuersatzverlierer sehen. Denn ohne, dass die Personengesellschaft jetzt beispielsweise die Thesaurierung nutzt, ist sie tatsächlich im Endeffekt nachteiliger als die Besteuerung bei einer Kapitalgesellschaft. Und das ist ein Effekt, den haben wir bisher so noch nicht gesehen, denn letztendlich war es bislang so, dass die Personengesellschaft bei einer regulären Besteuerung 1-2 Prozentpunkte günstiger ist.
Okay, das heißt vielleicht nochmal als kurze Zusammenfassung, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, die voll ausschüttet, komme ich zu einer Gesamtsteuerbelastung von 44%. Wenn ich dagegen eine voll thesaurierende Kapitalgesellschaft habe, habe ich zumindest erstmal eine vorläufige Steuerbelastung von 25%. Und jetzt kann sich natürlich Personengesellschaften bzw. deren Gesellschafter, die derzeit 46% besteuern müssen, unabhängig davon, ob ausgeschüttet bzw. entnommen wird, die Frage stellen, ob nicht ein steuerlicher Handlungsbedarf jetzt zu sehen ist. Und wir hatten ja eben auch schon mal kurz diese Thesaurierungsbegünstigung angesprochen. Auch hier vielleicht noch einmal zur Klarstellung, da sollen ja auch die Steuersätze von 28,25 auf 25% gesenkt werden. Das heißt, sowohl eine vollthesaurierende Kapitalgesellschaft als auch eine vollthesaurierende Personengesellschaft legen beide gleich auf mit 25%. Würdest du denn jetzt einer Personengesellschaft bzw. deren Gesellschaft dann den Wechsel zu dieser Thesaurierungsbegünstigung grundsätzlich empfehlen?
Ja, sicherlich muss man darüber nachdenken, was denn diese Steuerbelastung bei der regulären Besteuerung der Personengesellschaft bedeutet. Kann das ein Wettbewerbsnachteil sein? Welche Maßnahmen eröffnen sich jetzt für diese bisherigen Personengesellschaften? Sicherlich die Möglichkeit der Thesaurierung nach 34a StG, die auch Einzelunternehmer nutzen können. Diese Regelung ist aber komplex und wird bislang eigentlich in der Praxis oft gemieden. Praktisch kann das letztendlich jederzeit umgesetzt werden. Die Besonderheit liegt darin, es muss jeder Gesellschafter einzeln beantragen. Das heißt, eine Steuerung durch das Unternehmen selbst ist bei diesem Thesaurierungsantrag, der notwendig ist, meist nur schwer möglich. Gleichzeitig ist es so, wenn jetzt diese Thesaurierung ausgeführt wird, muss man besondere Berechnungen führen, in denen nachgehalten wird, welche Beträge sind denn jetzt thesauriert worden. Da spricht man vom sogenannten Nachversteuerungsbetrag. Und dieser Nachversteuerungsbetrag, der wird dann über die weitere Zeit eben sich aufsummieren. Und sollten dann doch Ausschüttungen erfolgen, Entnahmen erfolgen aus der Personengesellschaft, die dann nicht mehr vom laufenden Gewinn gedeckt sind, kann es dann eben zu dieser Nachsteuer kommen. Das ist dann wie eine Gewinnausschüttung bei der Personengesellschaft, die dann wiederum der Kapitalertragssteuer unterliegt, derzeit 25%. Letztendlich ja, die Thesaurierung ist eine Möglichkeit. Sie ist in der Praxis noch nicht so richtig angekommen, weil die Regelungen komplex sind. Der Gesetzgeber versucht aber, die Thesaurierung durchaus auch attraktiver zu machen. Beispielsweise zuletzt die Änderung, dass auch die Entnahmen für Steuern, also die Entnahmen, die ein Gesellschafter der Personengesellschaft zur Zahlung der Gewerbesteuer oder der Einkommensteuer entnimmt, dass diese die Thesaurierungsmöglichkeiten nicht mindern sollen. Das war bislang anders, ist ein Vorteil, der nun geschaffen wurde. Es bleibt aber letztendlich diese Problematik der Nachhaltung und dass diese Nachsteuerbeträge auch dann, wenn sie sich aufsummieren, bei Veränderungen der Unternehmensstruktur ein Umstrukturierungshemmnis sein können. Denn dann kann es sein, dass diese Umstrukturierung diese Nachsteuer auslöst. Und deswegen sollte man vorher gut anschauen, gut prüfen, macht für den einzelnen Unternehmer, für das Unternehmen diese Thesaurierung nach 34a StG dauerhaft Sinn.
Es hört sich ja fast so an, als müsste man noch so eine Art Schattenbuchhaltung nebenher führen, welche Beträge jetzt entsprechend verwendet worden sind. Das klingt tatsächlich relativ kompliziert und scheint gerade in der Praxis in vielen, ich will nicht sagen in allen Fällen, aber zumindest nicht die Ideallösung zu sein. Gibt es denn weitere Alternativen für die steuerliche Optimierung von Personengesellschaften bzw. ihren Gesellschaftern?
Ja, wo man heute drüber nachdenken kann, ist ein Wechsel zur Besteuerung nach dem Körperschaftsteuergesetz sinnvoll. Sollte also beispielsweise aus der bisherigen regulären Besteuerung der Personengesellschaft zum Körperschaftsteuergesetz gewechselt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu. Einerseits diese Umwandlung in eine GmbH, die bisherige Personengesellschaft, oft eine GmbH und Co. KG, wird dann in eine GmbH umgewandelt durch einen Formwechsel beispielsweise. Es gibt aber auch die besondere steuerliche Norm, der sogenannte Optionsantrag nach § 1a KStG. Dort kann die Personengesellschaft, die zivilrechtlich eine Personengesellschaft bleibt, einen Antrag stellen, dass sie wie eine GmbH besteuert werden möchte. Bei diesen Überlegungen spielen natürlich viele Gründe dann rein. Auch außersteuerliche Gründe sollten beachtet werden. Ist die GmbH die geeignete Rechtsform grundsätzlich? Wie ist die Unternehmensstruktur aufgebaut? Ist die Notwendigkeit vielleicht gegeben, dass man auch steuerliche Verluste nutzt? Das sollte berücksichtigt werden und letztendlich ist dann die Möglichkeit natürlich grundsätzlich gegeben. Man hat aber natürlich hier rechtliche und steuerliche Anforderungen dann zu berücksichtigen.
Und das ist natürlich auch egal, ob man jetzt die Umwandlung in eine GmbH oder die Option, die ja am Ende eigentlich auch zumindest eine steuerliche Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft ist. Das ist natürlich einfach ein wesentlicher Schritt, weil man von einer vorher komplett transparenten Besteuerung nunmehr in eine intransparente Steuerung eintritt. Was ist denn dabei auch noch zu beachten, wenn sich eine Personengesellschaft in welcher Form auch immer dafür entscheidet, die Kapitalgesellschaftsbesteuerung herbeizuführen beziehungsweise zukünftig der Körperschaftssteuer zu unterliegen? Was ist da zusätzlich zu beachten?
Das Positive ist eigentlich, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit zum Wechsel in die Körperschaftssteuer grundsätzlich ermöglicht und sogar erfolgsneutral, das heißt, ohne dass eine Steuerbelastung eintritt. Das heißt, wir sind durch bestimmte Regelungen wird es ermöglicht, dass die Umwandlung oder die Einbringung, Formwechsel nach dem Umwandlungssteuergesetz erfolgsneutral erfolgen können. Dazu zählt im Übrigen auch die Option nach § 1a KStG, der wie ein Formwechsel steuerlich wirkt. Es stellen sich aber bei dieser grundsätzlich natürlich erfolgsneutralen Möglichkeit bestimmte Anforderungen. Beispielsweise sind bislang angelaufene Nachsteuerbeträge zu versteuern. Es ergeben sich vielleicht Sperrfristen aus bisherigen Umstrukturierungen. Das Wichtige vielleicht aus der Praxis ist, dass man sieht, bei diesen Umsetzungen können Vorbereitungsmaßnahmen erforderlich sein. Insbesondere bei gewachsenen Unternehmensstrukturen muss man überlegen, was hat sich bislang auf Unternehmensebene entwickelt, wie ist die Gesellschafterebene. Und einmal ein klassisches Beispiel rauszugreifen, ist die Frage, wie gehe ich mit sogenannten Sonderbetriebsvermögen um? Sonderbetriebsvermögen entsteht beispielsweise, wenn der Gesellschafter einer GmbH und Co. KG ein Grundstück überlässt. Dann wird dieses Grundstück als steuerliches Sonderbetriebsvermögen behandelt. Und dieses Sonderbetriebsvermögen muss dem Gedanken nach jetzt, wenn es einen Wechsel zur Körperschaftssteuer gibt, eigentlich in die künftige Rechtsform, in die künftige GmbH mit übergehen. Kann also nicht mehr beim Gesellschafter verbleiben. Das ist aber oft nicht gewollt, weil der Gesellschafter hat sich ja bewusst dafür selbst entschieden, es nur der GmbH und Co. KG zu überlassen und selbst Eigentümer zu sein. Und deswegen ist so ein Sonderbetriebsvermögen ein Thema, was man aber mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf in den Griff bekommen kann. Hier gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, um dann auch diesen Wechsel zur Körperschaftssteuer erfolgsneutral umsetzen zu können.
Dann würde ich doch soweit erstmal zusammenfassen. Wir können eigentlich sagen, die Kapitalgesellschaft geht durch die Senkung der Unternehmenssteuersätze eigentlich als sozusagen Steuersatzgewinner hervor. Zumindest, wenn wir Stand jetzt davon ausgehen, dass die Gewerbesteuer und auch die Kapitalertragssteuer gleich bleiben, haben wir eine definitive Steuerentlastung. Bei Personengesellschaften stellt sich dann, zumindest ab 2032 plötzlich, die Frage, habe ich einen gewissen Handlungsbedarf, weil die Definitivbelastung bei Personengesellschaften bzw. ihren Gesellschaftern jetzt erstmals höher ist als die Definitivbelastung bei Kapitalgesellschaften und ihren Gesellschaftern. Da bestehen verschiedene Möglichkeiten, zum einen die Thesaurierungsbesteuerung als auch den Übergang zur Körperschaftssteuer, wie wir eben gesehen haben, entweder durch Umwandlung oder durch Option. Wir haben aber auch gesehen, beide Möglichkeiten bringen schon ihre eigenen Komplexe mit sich. Deshalb wäre unser Beratungsansatz, wir sollten nicht bis 2028 oder 2032 warten, sondern nach Möglichkeit vielleicht jetzt schon erste Überlegungen dazu anstellen, ob die Gesellschaftsstruktur zukünftig steueroptimiert ausgestaltet werden kann. Vielen Dank, Christian, dass du mich heute bei diesem Thema unterstützt hast. Und wir können natürlich sagen, bei Beratungsbedarf wissen unsere Hörer jetzt, an wen sie sich wenden können.
Sehr gerne, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, heute mit dir dieses Thema einmal besprechen zu dürfen.
Vielen Dank.